Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Haut und Herz, der Kinderhaut-Podcast. Heute geht es um das Thema Hämangiome, also speziell um Blutschwämme bei Babys und Kleinkindern. Tatjana und Felix sorgen dafür, dass euch als Eltern einige Sorgen zu dem Thema genommen werden können. Ihr erfahrt, wie ihr mit Hämangiomen umgeht, wann ein Besuch beim Arzt oder der Ärztin stattfinden sollte und welche Behandlungsmöglichkeiten es für welche Blutschwämme gibt. Bitte beachtet wie immer, dass der Podcast keine medizinische Beratung ersetzt und sucht für eine individuelle Beratung immer euren Arzt oder eure Ärztin auf. Und jetzt viel Spaß bei der Folge.
Guten Morgen, Tati.
Hi Felix, guten Morgen.
Heute ist ein wunderschöner Tag hier in unserem Studio in Charlottenburg. Die Sonne strahlt und ich freue mich auf eine neue Episode mit dir.
Felix, ich auch. Ich muss nur ganz kurz hier mal das Handy weglegen. Krieg nämlich die ganze Zeit Fotos von Kinderhaut und Kinderhautproblemen. Das muss ich jetzt mal eben zur Seite legen. Jetzt bin ich aber ganz Ohr. Guten Morgen.
Ja, die Hauterkrankungen bei Kindern sind ja so häufig, aber es ist so schwierig, einen Arzt zu finden. Da bin ich nicht überrascht, dass sich viele bei dir melden. Bekommst du denn da auch manchmal spannende Fälle, Tati?
Oh, ich kriege eine ganze Reihe spannender Fälle. Wenn ich jetzt mal so überlege, in der letzten Zeit, doch, da hatte mir eine gute Freundin Foto geschickt von ihrer neugeborenen Tochter. Die war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, so 2-3 Wochen alt. Und hatte so, der sah eigentlich ganz harmlos aus, aber so einen kleinen hellroten Fleck so oben an der Stirn Richtung Haaransatz und schrieb mir nur und wollte wissen, was es sein könnte und ob das vielleicht ein Storchenbiss wäre.
Und war es ein Storchenbiss?
Ja, nee, sonst wäre es ja nicht so spannend gewesen. Also am Anfang hätte das durchaus sein können, aber ich habe ihr dann auch gesagt, du halt mich bitte auf dem Laufenden, schick mir mal so Follow-up-Bilder. Und in der Tat, schon eine Woche später wurde dieser rote Fleck immer deutlich sichtbarer und immer intensiver gerötet.
Und da ist sie bestimmt ein bisschen nervös geworden, oder? Wenn da sowas wächst im Gesicht vom kleinen Kind, da denkt man wahrscheinlich gleich ans Schlimmste.
Naja, Felix, ich glaube, du kannst es ja jetzt als frisch gebackener Papa auch gut nachvollziehen. Klar, die hat sich Riesensorgen gemacht. Ich meine, natürlich auch dann so sichtbar im Gesicht. Ein roter Fleck, der immer sichtbarer wird und der auch immer dicker wurde und so relativ schnell einfach deutlich präsenter war. Da hat sie sich schon Sorgen gemacht, genau.
Und wie bist du dann zur Diagnose gekommen?
Naja, also erstmal habe ich nochmal nachgefragt, war denn der Fleck schon vielleicht bei der Geburt vorhanden? Das ist ja auch immer ganz wichtig, wenn Neugeborene in den ersten Lebenstagen, Lebenswochen Hautveränderung entwickeln, dass man fragt, war das bei Geburt schon da oder hat sich das erst entwickelt? In dem Fall war es so, dass ich hatte mir auch mal noch die Fotos angeguckt in den ersten Lebenstagen und da war noch nichts zu sehen. Das kam also wirklich erst in den ersten 2-3 Wochen und nahm dann eben deutlich zu. Hab gefragt, ob sonst irgendwelche Hautveränderungen gibt, wirklich mal überall an der Haut nachgesehen, da war zum Glück nichts und auch sonst war die kleine Maus total fit und gesund und die U-Untersuchungen waren alle unauffällig, also es war ein total gesundes Kind, nur eben mit diesem einen roten Fleck, der jetzt an Größe und Dicke relativ rasch zunahm.
Und was hast du ihr dann empfohlen?
Ich habe gesagt, dass wir auf jeden Fall in Kontakt bleiben und dass wir das engmaschig kontrollieren. Also ich hatte wirklich gesagt, du schick mir bitte alle 2-3 Tage nochmal ein Foto, weil ich gerne wissen möchte, wie da die Dynamik ist, wie entwickelt sich die Hautveränderung. Und dann war auch relativ schnell klar, um was es sich da handelt.
Ich habe schon so eine gewisse Vorahnung, um was es sich da gehandelt haben könnte, aber ich würde es gern von dir hören, Tati.
Es war, wie du vermutest, Felix, ein kindlicher Blutschwamm, auch infantiles Hämangiom genannt.
Und weil die so häufig sind bei Kindern, haben wir uns heute vorgenommen, die ganze Episode diesem Thema zu widmen. Wir wollen darüber sprechen, was sind Blutschwämme genau? Sind Blutschwämme vielleicht gefährlich? Ab wann sollte ich zum Arzt gehen und was gibt's da für Behandlungen? Tati, legen wir direkt los, würde ich sagen. Kannst du mir denn einmal erklären, was Blutschwämme eigentlich sind?
Ja, das sind sogenannte Blutgefäßtumore. Jetzt Achtung an alle Eltern da draußen, wenn ihr das Wort Tumor hört, kriegt ihr wahrscheinlich gleich Panik. Tumor heißt aber in der Medizin grundsätzlich einfach nur, dass sich dann neue Zellen und neues Gewebe bildet. Das heißt nicht, dass es ein bösartiger Tumor sein muss. Es ist also nicht gleichbedeutend mit Krebs, sondern heißt nur, dass da Gewebe und Zellen wachsen. Und im Falle eben dieser Hämangiome oder Blutschwämme wachsen da Blutgefäße. Deswegen sind die ja auch rot.
Okay, jetzt haben wir gehört, dass es sich da um Blutgefäße handelt. Das hört sich ja erstmal nicht so schlimm an. Tati, wie entstehen denn diese Hämangiome? Woher kommen denn diese Blutgefäße?
Ja, das ist tatsächlich noch nicht ganz restlos geklärt, wie diese Blutschwämme entstehen. Ganz spannende Theorie ist, dass es schon während der Schwangerschaft, also in der Frühschwangerschaft, so in der 6. bis 10. Schwangerschaftswoche, kurzzeitig zu einem Sauerstoffmangel kommt bei dem Embryo. Und ganz smart, der Körper reagiert natürlich darauf, indem er mehr Blut an die Stelle transportieren will. Das heißt, er bildet mehr Blutgefäße. Und so vermutet man, dass eben durch einen Moment von Sauerstoffmangel dieses Blutgefäßwachstum stimuliert sein kann und es dann zu eben dem Wachstum des Hämangioms kommt.
Jetzt hast du uns schon gesagt, dass es sich dabei eben um so typische pink-rötliche Stellen handelt, die an verschiedenen Stellen am Körper auftreten können. Es gibt aber natürlich auch andere Sachen, die ähnlich aussehen. Sag mal, woran erkenne ich denn so einen Blutschwamm genau? Gibt es da irgendwelche genauen Merkmale?
Ja, das ganz Typische für diese kindlichen Hämangiome ist, dass die drei typische Phasen durchlaufen. Das heißt, die sind nicht gleich bei Geburt vorhanden. Da sieht man erstmal nicht.
Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, weil da gibt es auch eine andere Hautgeschichte, die heißt Feuermal und die wäre eben schon bei der Geburt vorhanden. Das heißt, ganz wichtig, wenn es was ist, was sich erst in den ersten Tagen oder Wochen entwickelt, dann ist es kein Feuermal, sondern eher so ein Blutschwamm.
Genau. Es gibt aber auch, und so war das ja auch im Falle meiner Freundin, so, dass man so, wenn man genau hinguckt, schon so kleinste Veränderungen sehr, sehr früh in den ersten Lebenstagen sieht. Es können sein blasse Flecken, also dass die Haut an der Stelle ein bisschen heller ist oder vielleicht schon so einen leichten Pinkton hat oder vielleicht auch schon so ganz kleine Äderchen zu sehen sind an einer Stelle. Das sind sogenannte Vorläuferläsionen, die sieht man tatsächlich bei der Hälfte der Kinder. Und bei der anderen Hälfte sieht man erstmal gar nichts.
Und dann?
Ja, und jetzt kommt es. Und das ist ja das, was mich auch bei meiner Freundin eben auf die Diagnose Blutschwamm gebracht hat, ist dieses charakteristische rasche Wachstum. Das heißt, meistens so um die 4., 5. Lebenswoche herum beginnen diese Hämangiome an Größe zuzunehmen. Also die breiten sich sowohl in der Fläche aus als auch in der Dicke. Und das war bei meiner Freundin genau dasselbe. Am Anfang war das so ein ganz flacher roter Fleck. Und dann konnte man das aber immer stärker auch ertasten. Das heißt, es wurde richtig erhaben.
Und was passiert dann?
Dann beginnt das Wachstum der Hämangiome. Ganz typisch so um die 4., 5. Lebenswoche herum nehmen die Hämangiome sowohl in der Fläche zu, als auch in der Dicke. Das heißt, wenn ich dann mit dem Finger dann drüber fahre über die Haut, dann kann ich zunehmend eben was tasten. Und das kann so weit gehen, dass das so richtige Knoten bildet. Die sind dann knallrot, prall, haben so eine glatte Oberfläche. So sehen die meisten aus. Und ich denke, das werden auch viele Eltern auch schon mal gesehen haben bei Kindern. Diese roten, intensiv geröteten Knoten an der Haut. Wenn die Hämangiome allerdings tiefer in der Haut liegen, dann können die auch flacher sein und eher so lila vom Farbton, einfach weil die Blutgefäße halt dann eine Etage tiefer liegen. Und was auch interessant ist, was viele Eltern auch bei ihren Kindern dann mit Blutschwamm beobachten, ist, wenn die Kinder dann zum Beispiel schreien oder pressen beim Stuhlgang, dass die dann nochmal anschwellen, größer werden und intensiver gerötet, ist ja auch klar, weil dann quasi mehr Blutfluss noch in diesen Blutgefäßen ist.
Und das ist dann typischerweise auch das Stadium, in dem die Eltern entscheiden, zum Arzt zu gehen.
Genau, aber da kriegen die meisten Eltern dann ehrlicherweise es auch mit der Angst zu tun, weil die innerhalb von Tagen quasi diesen Blutschwamm beim Wachsen zugucken können. Und das ist auch bekannt, dass die Blutschwämme eben so meistens mit Beginn des 2. Lebensmonats dann bis so um den 4. Lebensmonat herum wirklich ihre stärkste und schnellste Wachstumsphase haben. Als Merkregel kann man sagen, dass mit 4 Monaten, also das Kind ist 4 Monate alt, das Hämangiom ungefähr 80% seiner maximalen Größe erreicht hat. Und dann wächst es deutlich langsamer, ungefähr bis zum 1. Geburtstag weiter. Und da setzt dann bei den meisten Kindern ein Wachstumsstopp ein.
Das hört sich irgendwie schon mal gut an. Bleibt es dann so groß oder wird es langsam kleiner?
Zum Glück ist es ja so, und das finde ich total spannend, dass sich diese Blutschwämme von ganz alleine zurückbilden.
Das hört sich irgendwie, da bin ich schon ein bisschen erleichtert, wenn ich das höre.
Genau, es gibt ein kleines Aber, weil sie bilden sich eben nicht so schnell und rasant zurück, wie sie gewachsen sind, sondern es dauert tatsächlich viele Monate, tatsächlich in den meisten Fällen Jahre, bis sich diese Hämangiome wieder zurückbilden.
Okay, aber auch wenn es Jahre dauert, solange die dann vollständig weg sind, ist es ja in Ordnung, oder?
Ja, jetzt kommt hier das zweite Aber. Ungefähr die Hälfte dieser Hämangiome verschwinden nicht komplett. Das heißt, die hinterlassen Hämangiomreste. Das kann sein so ein bisschen, ich sag mal, überdehnte Haut. Das kann man sich ja vorstellen, ne? Wenn da so schnell, das ist ja wie bei einem schwangeren Bauch, ja, die Haut muss ja quasi mitwachsen mit diesem Hämangiom. Und wenn das Hämangiom sich zurückbildet, dann kann die Haut eben ausgeleiert und so ein bisschen faltig sein. Kann aber auch sein, dass an der Haut so kleinste Gefäßchen zurückbleiben, so lila Äderchen. Und wenn die Hämangiome größer sind und auch tiefer in der Haut gelegen sind, dann tastet man meistens an der Stelle, wo das Hämangiom früher war, wie so eine Art weichen, ja so schwammigen Knoten noch in der Haut. Das liegt daran, dass die Blutgefäße sich ja nicht einfach puff in Luft auflösen, sondern quasi in Bindegewebe und Fettgewebe umgewandelt werden. Und das kann noch sichtbare Reste hinterlassen.
Sag mal, so als kurzen Überblick, wann, denkst du, fängt so ein Hämangiom klassischerweise an zu wachsen und bis wann kann ich damit rechnen, ungefähr, dass es weg ist?
Also die Regel, zu der es natürlich Ausnahmen gibt, aber in der Regel ist es so, dass mit spätestens Eintritt in den zweiten Lebensmonat, also Kind ist so 4-5 Wochen alt, beginnen die Hämangiome zu wachsen, wachsen dann sehr, sehr schnell, ungefähr bis zum 4. Lebensmonat. Dann vom 4. bis zum 12. Lebensmonat deutlich langsameres Wachstum. Um den ersten Geburtstag herum ist dann dieser Stillstand erreicht. Und vom ersten Geburtstag an oder so, ja, kann auch mal 14 Monate, 16 Monate sein, aber so um den Dreh beginnt dann diese Rückbildungsphase. Die dauert je nach Größe, bei großen Hämangiomen natürlich länger, bei kleinen Hämangiomen kürzer, irgendwas so zwischen 2 und 10 Jahren.
Okay, das ist dann doch ein ganz schön langer Zeitraum, aber wie du sagst, in den meisten Fällen geht es von alleine weg. Das heißt, da bin ich schon mal ein Stück weit erleichtert. Jetzt hast du uns schon gesagt, dass Hämangiome in den allermeisten Fällen harmlos sind. Trotzdem verstehe ich natürlich, wenn Eltern da besorgt sind. Und deine Freundin hatte sich ja auch an dich gewendet, weil sie von dir wissen wollte, muss ich da was machen oder muss ich da nichts machen? In welchen Fällen würdest du Eltern dann empfehlen, zum Arzt zu gehen?
Das Schöne bei kindlichen Hämangiomen ist, dass der große Teil keine medizinische Behandlung braucht, weil, wie du gesagt hast, Blutschwämme gutartig sind und eben sich von alleine zurückbilden. In Zahlen gesprochen, 80-85% der Hämangiome brauchen keine Behandlung. So, was ist jetzt mit den anderen Prozent, die eben eine medizinische Behandlung brauchen? Um deine Frage zu beantworten. Das sind Hämangiome, die das Risiko haben, Probleme zu machen. Was für Probleme sind das? Alle Hämangiome, die irgendwo in der Nähe von Körperöffnungen sitzen und entsprechend die Funktion des jeweiligen Organs einschränken können. Also Hämangiome in Augennähe, Hämangiome an der Nase, Hämangiome an den Ohren oder Hämangiome zum Beispiel im Windelbereich, im Intimbereich. Weil durch das Größenwachstum können natürlich das Auge zum Beispiel in der Sehfähigkeit eingeschränkt sein. Die Nasenatmung kann behindert sein. Ich hatte noch vergessen, Hämangiome an der Lippe zu erwähnen. Die findet man dort auch manchmal. Dann kann das eben auch neben der Atmung auch die Nahrungsaufnahme behindern. Das Kind kann zum Beispiel nicht gut trinken. Das Hörvermögen kann eingeschränkt sein und im Intimbereich natürlich auch die Ausscheidungsfähigkeit beeinträchtigt sein.
Ah, okay, das macht total Sinn. Das bedeutet also, wenn so ein Blutschwamm auf der Haut meines Kindes ist, dann brauche ich im Prinzip nichts machen, solange es nicht an der Stelle ist, wo es das Kind beeinträchtigt. Das heißt, wenn es auf dem Bauch ist und da irgendwie nichts weiter macht, brauche ich eigentlich auch nichts zu machen, oder?
Ja, ganz genau. So, neben den Hämangiomen, die in der Nähe von Körperöffnungen lokalisiert sind, sind Hämangiome, die in Hautfalten sitzen. Also dazu zählt der Windelbereich, zum Beispiel die Pobacke oder in der Po-Falte oder auch die Achseln, überall da, wo eben Haut auf Haut sitzt oder wo viel Reibung ist, wo Feuchtigkeit ist. Da kann es nämlich passieren, dass sich auf diesen Hämangiomen Wunden entwickeln.
Okay, das hört sich aber nicht gut an, weil du hast uns ja gesagt, dass es Gefäße sind. In Gefäßen ist Blut drin und wenn da irgendwie eine Wunde hinkommt, dann blutet es wahrscheinlich wie verrückt.
Ja, das ist auch die größte Angst der Eltern, dass eben, wenn es bei kleinen Verletzungen oder sogar spontan, weil die so stark wachsen und teilweise so prall gefüllt sind, dass die richtig aufplatzen könnten, dass die Kinder dann erhebliche Mengen Blut verlieren oder verbluten können.
Ja, und ist es so?
Nein, das ist nicht so. Im Grunde genommen blutet so ein Hämangiom auch nicht viel mehr, als wenn man sich an einer anderen Stelle der Haut schneidet. Und die Maßnahmen sind auch dieselben. Das heißt, wenn das passiert, und ich meine, man kann sich das ja vorstellen, selbst wenn es an der Stirn ist und das Kind stößt sich mal wieder den Kopf, kann es ein bisschen bluten oder eben bei sonstigen Verletzungen im Alltag, dann ist die erste Maßnahme, die schön kräftig drücken für 5 Minuten mit einer Kompresse oder mit einem Geschirrspültuch und sauberes, was man zur Hand hat. Und meistens ist die Blutung dann auch von alleine gestoppt. Und dann kann man vielleicht noch einen Druckverband anlegen, aber da gibt es keinen Grund zur Sorge, wenn die platzen nicht von alleine auf und selbst bei Verletzungen besteht keine Verblutungsgefahr.
Okay, das bedeutet, ich habe da wieder so ein bisschen rausgehört zum Thema, welche Hämangiome sollten behandelt werden. Habe ich wieder so ein bisschen rausgehört, wie schon häufig bei dir, Tati, dass man im Prinzip die Sachen anguckt und dann entscheidet, ist es ein Problem oder ist es kein Problem? Also das bedeutet, ist der Blutschwamm an der Stelle, wo er irgendwie Probleme macht? Wenn ja, sollte man was tun. Wenn nein, ist es auch okay. Und das heißt, man kann da auch so ein bisschen auf seine eigene Intuition ein Stück weit vertrauen.
Ja, das ist richtig. Es gibt ein kleines weiteres Aber. Also wir haben jetzt die Fälle besprochen, wo ja wirklich, sag ich mal, eine schwere Komplikation droht, wo eine wichtige Körperfunktion nicht mehr gewährleistet ist oder wo die Kinder, wenn so eine Wunde auf einem Hämangiom entsteht, das tut denen auch richtig weh oder kann sich auch mit Bakterien infizieren, kann Narben hinterlassen. Also neben diesen wirklich ganz klaren medizinischen Gründen für eine Behandlung gibt es natürlich auch den Fall, dass die Hämangiome einfach kosmetisch ein Problem darstellen. Also man stelle sich vor, man hat jetzt ein Hämangiom zum Beispiel an der Backe. Ja, also weit genug weg von Auge, Nase und Ohr, aber so einen großen roten Knoten an der Wange, der immerhin ein 50-prozentiges Risiko hat, dass er auch Reste hinterlässt. Ja, also dass man das eben auch im Erwachsenenalter noch sieht, dass da mal was war. Und deswegen gibt es auch die Empfehlung, dass wenn Hämangiome, gerade größere Hämangiome, an Stellen sitzen, die potenziell kosmetisch problematisch sind, also Gesicht zum Beispiel, bei Mädchen zum Beispiel auch die Brust oder das Dekolleté, dass man dann da eine Behandlung machen würde. Also es ist nicht immer so ganz schwarz-weiß und oft ist es auch so, dass wir mit den Eltern gemeinsam entscheiden, ob wir eine Behandlung machen oder nicht.
Okay, verstehe. Jetzt, wo wir schon beim Thema Behandlung sind, angenommen, man entscheidet sich zusammen mit dem Arzt dafür, so eine Behandlung zu machen. Was gibt's denn da?
Also, das Schöne ist, dass die Behandlungsmöglichkeiten bei Hämangiom relativ übersichtlich sind, weil wir haben eine super Behandlungsmöglichkeit, und das ist das Propranolol. Dass ihr das mal gehört habt, das ist ein sogenannter Beta-Blocker. Kennen vielleicht einige von euch, weil zum Beispiel die eigenen Eltern oder die Großeltern Probleme mit dem Blutdruck haben. Das ist so ein ganz gängiges Medikament, was man bei Blutdruck, Bluthochdruck oder bei Herzerkrankungen einsetzt. Aber man hat eben festgestellt, dass darunter auch die Hämangiome deutlich kleiner werden.
Das hört sich ja spannend an.
Genau, und deswegen ist das Propranolol auch zugelassen, explizit für die Behandlung von Kindern mit Blutschwämmen und auch ein Medikament, mit dem wir jetzt die letzten Jahre und Jahrzehnte wirklich sehr, sehr viel Erfahrung sammeln konnten und auch sehr sicher einsetzen.
Okay, aber Medikamente bedeuten ja immer Wirkung und Nebenwirkung. Gibt es denn da irgendwas, was man da beachten sollte?
Klar, Felix, ist immer so, wie du sagst, hat eine super Wirkung. Also wir sehen tatsächlich schon innerhalb der ersten Wochen der Einnahme, wie diese Hämangiome schrumpfen. Sie werden auch in der Regel sehr, sehr gut vertragen, die Medikamente. Aber bei einem kleinen Teil sieht man zum Glück häufig harmlose Nebenwirkungen. Am häufigsten tritt nächtliche Unruhe auf. Also man merkt, dass die Kinder dann nicht so gut schlafen oder ein bisschen leichter reizbar sind und einfach nicht so gut durchschlafen. Jetzt ist natürlich das bei einem kleinen Baby ohnehin so ein bisschen schwierig.
Mit dem Durchschlafen.
Mit dem Durchschlafen, genau. Aber immerhin 15% der Kinder, kann man sagen, haben diese nächtliche Unruhe. Dann kühle Hände, kühle Füße, das ist auch nicht weiter schlimm, da zieht man entsprechend Söckchen an, aber das fällt vielen Eltern auf. Und dann gibt's so ein paar Nebenwirkungen, die Gott sei Dank super, super selten sind, aber tatsächlich ein bisschen ernster sein können. Und dazu zählt eben, dass es zu einer Bronchitis kommen kann, also dass die Bronchien, die Luftwege in der Lunge eng werden und die Kinder nicht gut Luft bekommen, dass der Blutdruck abfallen kann und wiederum der Blutzucker auch abfallen kann. Bei manchen wird der Herzschlag so ein bisschen langsamer. Also das sind alles Wirkungen von dem Medikament, die Gott sei Dank selten auftreten.
Ist diese Behandlung mit Propranolol dann eine Tablette, die das Kind einmal nimmt und zack, das Ganze verschwindet? Oder ist es eine Sache, die das Kind über einen langen Zeitraum einnehmen muss?
Oh, das wäre schön, Felix. Nee, das ist ein Saft, den die Kinder zweimal am Tag einnehmen und zwar für mindestens 6 Monate oder bis zum ersten Geburtstag. Ganz selten, dass sie es mal länger nehmen.
Okay, verstehe. Abseits der sozusagen inneren Therapie, gibt es denn da noch was man irgendwie von außen machen kann? Ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass sich viele Eltern irgendwie, wenn sie jetzt die Liste an Nebenwirkungen gehört haben, schon so ein bisschen Sorgen machen. Gibt es da eine Creme, die man da drauf macht und dann geht's weg?
Ja, man kann tatsächlich versuchen, auch so einen Beta-Blocker wie eben das Propranolol, ähnlich dem Propranolol, dass man das als Gel aufträgt. Das funktioniert aber wirklich nur bei ganz, ganz dünnen Hämangiomen, weil das Problem ist ja immer, die Haut lässt ja zum Glück nicht einfach alle Stoffe von außen so ungehindert passieren. Das heißt, da kommt einfach nicht genug Wirkstoff wirklich an die Blutgefäße von diesem Hämangiom ran. Und es ist auch so bei diesem Timolol-Gel, nur dass ihr das mal gehört habt, dass tatsächlich ein kleiner Teil eben doch auch in der Blutbahn landet und dann auch wieder Nebenwirkungen machen kann, wie das Propranolol, sodass da eigentlich kein großer Vorteil ist und das wird auch wenig eingesetzt und wenn nur bei sehr kleinen, sehr, sehr dünnen Hämangiomen, die so weniger als 1 Millimeter dick sind.
Okay, und sonst kann man es irgendwie rausschneiden, weglasern?
Also was tatsächlich ganz gut funktioniert, was ich selber auch schon häufig gemacht hat, auch hier wieder bei den kleinen, oberflächlichen Blutschwämmen, dass man eine Vereisungstherapie macht.
Aber mit so einem Kältespray also?
Ja, beziehungsweise das ist ein Stempel, so ein Metallstempel, den man mit flüssigem Stickstoff auf minus 32 Grad runterkühlt und dann drückt man diesen eiskalten Stempel auf das Hämangiom auf für ein paar Sekunden und dadurch schnurren quasi die Gefäße zusammen und es wird eine Entzündungsreaktion ausgelöst und dann wird das Hämangiom abgebaut.
Ich kann mir gut vorstellen, dass es so ein kleines Kind bestimmt nicht so lustig findet.
Ja, also aber tatsächlich ist das schmerzfrei, weil durch die Kälte hast du automatisch auch die Betäubung, sodass das weitestgehend schmerzfrei ist. Was passieren kann bei ungefähr 10% der Kinder, dass sich da so eine Blutblase dann entwickelt in der Folge. Aber auch das heilt gut ab, wenn man das entsprechend ein bisschen verbindet und wie eine normale oberflächliche Wunde versorgt, heilt das gut ab. Und dann hat man eigentlich mit 1-2 Sitzungen diese kleinen oberflächlichen Hämangiome mit der Vereisung gut behandelt.
Hast du sowas schon mal rausoperiert?
Naja, OP, das ist auch ja was Eltern, kann ich ja auch nachvollziehen, ne? Die sagen, ja, warum schneiden wir das Ganze nicht einfach raus, da muss ich jetzt hier nicht jahrelang warten und hier rummachen mit mehreren Sitzungen und so weiter. Operation wird nicht gemacht oder nur, wenn wirklich gar keine andere Therapieoption in Frage kommt, weil eine Operation bei den Kindern muss natürlich auch immer in Vollnarkose geschehen. Man hat immer eine Narbe an der OP-Stelle, die zurückbleibt. Und nochmal, es handelt sich um komplett harmlosen Tumor, sodass da nichts wirklich gewonnen ist. Also Operation macht man fast nie.
Und Laser?
Ja, bei Laser scheiden sich so ein bisschen die Geister. Es gibt Experten, die den Laser sehr gerne einsetzen und andere wiederum nicht. Auch hier, wenn man Laser verwendet, muss das ein Laser sein, der natürlich auch speziell für Blutgefäße gemacht ist, sowas wie zum Beispiel ein gepulster Farbstofflaser. Und das Prinzip ist da, dass man eben durch diese starke Hitzeentwicklung durch den Lasern quasi die Blutgefäße verbrennt, in Anführungszeichen. Eignet sich für dünne Hämangiome, die so ein bisschen flächiger sind, weil ich mit dem Laser halt tak, 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 tak relativ gut größere Flächen behandeln kann. Aber auch hier, das ist schmerzhaft. Die Kinder brauchen eine Narkose. Und es ist nicht geklärt, ob wirklich der Laser es schafft, diesen Wachstumsstopp hervorzurufen. Also für Hämangiomreste, die zurückbleiben, wo man zum Beispiel erweiterte Gefäße noch hat, ist es super. Aber um diesen Wachstumsstopp wirklich hervorzurufen, da ist der Laser wahrscheinlich weniger gut geeignet.
Das waren jetzt ganz schön viele verschiedene Behandlungsmöglichkeiten für euch. Ich hoffe, wir haben euch nicht überfordert. Wir werden aber das Ganze wie immer in unserem Newsletter nochmal für euch zusammenfassen und da könnt ihr es nochmal nachlesen. Tati, als letzten Punkt würde mich natürlich noch brennend interessieren, wie es mit deiner Freundin weiterging, beziehungsweise mit deren Kind. Haben die dann was gemacht? Sind die dann irgendwie aktiv geworden oder war das einer der vielen Fälle, wo man eigentlich nichts machen musste?
Na, das war eben genau dieser Grenzfall und ist für mich auch immer wieder schön, weil man da ganz intensiv auch mit den Eltern wirklich im Gespräch ist und sich austauscht, weil das war ja an der Stirn, Haargrenze, es war also weit weg von den Augen, es war relativ klein, aber hatte eine deutliche Wachstumstendenz und natürlich hat meine Freundin auch gesagt, ja, aber bei meiner Tochter und mitten im Gesicht und da mache ich da jetzt irgendwie die nächsten Jahre, wird sie dann angesprochen von allen und das Kind in der Schule vielleicht dann später mal gehänselt, kann man dann nichts machen. Und dann haben wir uns gemeinsam dazu entschieden, tatsächlich so eine Vereisung zu machen, weil es klein war, weil es oberflächlich war. Sie hatte dann 2 Sitzungen im Abstand von wenigen Wochen und das ist super gut geworden. Und jetzt sieht man wirklich kaum mehr was und alle sind ganz, ganz happy. Aber das war eben eine rein kosmetische Indikation und keine medizinische Notwendigkeit, diese Behandlung.
Ach, das freut mich, Tati, dass es gut geklappt hat und auch, dass ihr mit der Vereisungsbehandlung auch sowas gefunden habt, was wenig wehtut und gleichzeitig so eine tolle Wirkung entfalten konnte. Das ist schön zu hören und weil man eben auch nicht unterschätzen darf, dass obwohl das natürlich medizinisch harmlos ist, auch dieser ästhetische Faktor total wichtig ist, selbst schon bei Kindern, die ja natürlich nicht gehänselt und gepiesackt werden wollen auf dem Pausenhof.
Ganz genau, Felix.
Vielen Dank, dass ihr heute wieder reingehört habt. Ich habe persönlich total viel gelernt von dir, Tati. Auch dir vielen Dank. Und nächsten Donnerstag kommen wir wieder mit einer neuen Episode zu euch. Und zwar geht's dieses Mal um Juckreiz bei Neurodermitis.
Super spannend, freue ich mich drauf.
Ein total wichtiges Thema. Tati, ich bin gespannt und freue mich auf nächste Woche.
Bis dann, Felix. Macht's gut.
An dieser Stelle möchten wir der Deutschen Stiftung Kinderdermatologie für die Unterstützung danken und danken dir fürs Zuhören und dein Interesse am Podcast. Bei Fragen oder Anregungen kannst du uns immer gerne über unseren Instagram-Account kontaktieren, den du in den Shownotes findest. Melde dich auch gerne für unseren Newsletter an, um eine Zusammenfassung dieser Folge und weitere exklusive Inhalte zum Thema Kinderhaut zu erhalten. Der Haut- und Herz-Podcast wird produziert von Sepia. Die Aufnahmeleitung habe ich, Johanna, übernommen und die Musik kommt von Felix King und Luke Larsen. Und wir freuen uns, wenn du auch nächste Woche wieder dabei bist.